Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Himmlischer Vater, so wie die Sonne am Morgen aufgeht und dann alles in ihr Licht taucht, so wie sie die Nacht vertreibt und all das sichtbar wird, was vorher nicht zu sehen war, so ist Christus die Sonne, die uns an Ostern aufgegangen ist und die uns nun in allem deine Liebe erkennen lässt. Hilf uns doch jetzt durch dein Wort, Zeugen des Lichtes zu sein. Und durch unser Bekenntnis zu Christus soll das Licht von Ostern in das Leben anderer Menschen hineinfallen. Dazu schenke uns deine Gnade. Amen. Am Mittwoch haben wir zusammengesessen und den Text, den Ralf uns gerade vorgelesen hat, aus Apostelgeschichte 17 beim Perlentaucher-Bibelabend genauer unter die Lupe genommen. Übrigens ist es für alle ein tolles Angebot, um tiefer in einen Bibeltext einzusteigen und den Text vom kommenden Predigtsonntag dann schon genauer zu kennen. Man hat da großen Gewinn, also herzliche Einladung an alle. Die Flyer liegen auch draußen. Dabei hat mich die Rückmeldung einer Teilnehmerin besonders bewegt. Sie sagte nach diesem Text, ihre Ermutigung aus diesem Text sei, Paulus ist es nicht anders gegangen als uns. Er wurde ausgelacht, als Schwätzer bezeichnet. Viele haben sich abgewendet, obwohl er das Evangelium so vollmächtig weitergegeben hat. Oder andere haben das Gespräch höflich beendet mit den ganz unverbindlichen Worten, ja, ja, ein andermal hören wir gern mehr davon. Von Jesus zu reden ist nicht leicht. Zumindest für die meisten von uns. Wir wissen ja schon irgendwie alle, dass Jesus uns das aufgetragen hat, dass wir allen Menschen das Evangelium, also die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden und seiner Auferstehung weitersagen sollen. Aber erstens fällt es uns nicht so leicht, die richtigen Worte dafür zu finden. Wie erkläre ich im Gespräch meinem Gegenüber, was wir Christen glauben? Und Worte fühlen sich für das, um was es geht und was da in unserem Herzen lebt, so ungenügend an, um das zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt ja auch viele Einwände, die man gegen den Glauben erheben kann. Und dann, und das ist bei allen von uns so, auch bei Paulus, gibt es ja auch immer noch Dinge, die wir noch nicht richtig verstanden haben, wo wir selber noch Fragen haben. Traue nie deinem Drucker, ohne dass du selber sortiert hast. Und dann muss ich ja etwas anderes beschreiben, das der andere noch gar nicht kennt. Also ich muss jemandem, der etwas noch gar nicht gesehen hat, erzählen, wie das aussieht sozusagen. Wie kann ich seine Sprache sprechen und mich verständlich machen? Also erstens die richtigen Worte zu finden, da graut es manchem von uns. Und zweitens kostet es unglaublich viel Mut, über den Glauben zu sprechen. Das ist doch schließlich etwas sehr Persönliches in unserer Zeit. Und man macht sich damit ja auch wirklich sehr verletzlich, wenn ich zugebe, dass ich an Jesus glaube. Wir haben Angst vor der Blamage, Angst davor, belächelt zu werden oder dass wir eben nicht die richtigen Worte finden und das dann ganz peinlich wird, dass unser Gegenüber sich gar nicht für unseren Glauben interessiert oder sich am Ende nur genervt von uns abwendet und gar nichts mehr mit uns zu tun haben will. Und so sind manche von uns dankbar, dass es ja die Profis gibt. Am Sonntagmorgen erklärt doch der Pfarrer allen, was wir glauben. Und es gibt Missionare wie den Markus Müller, manche von uns kennen ihn vielleicht noch. Er war Landesjugendreferent beim EC in Karlsruhe und für uns hier zuständig und hat auch einige Male noch, bevor er nach Sambia mit seiner Familie gezogen ist, bei uns hier gepredigt. Und wenn du jetzt sagst, naja, immerhin, ich bete doch regelmäßig für den Markus oder für andere Missionare. Und ich lade auch immer mal wieder jemanden zu uns in den Gottesdienst ein und außerdem unterstütze ich unsere Arbeit doch auch finanziell, dann sage ich dir, du bist schon richtig weit. Dann hast du das begriffen, dass es unsere gemeinsame Aufgabe als Christen und als Gemeinde ist, dass alle Menschen von Jesus hören sollen und dass Gott sich wirklich wünscht, dass alle den Weg zu ihm zurückfinden und ihr Leben ändern und sich retten lassen. Aber Petrus schreibt nicht nur an Prediger und Missionare, sondern an alle Christen, die seinen Brief lesen, was wir vorhin am Anfang gehört haben. Seid ihr allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Es gibt Menschen auch hier bei uns, und manche von uns kennen wir auch, die haben eine besondere Gabe, mit anderen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Da reicht schon eine Kaffeetasse in der Hand des anderen und schon kann man über Jesus reden. Aber das geht den allermeisten von uns nicht so. Aber wenn die Hoffnung in dir ist, wenn Christus, der Auferstandene, in dir lebt, dann darfst du das niemandem vorenthalten, egal wie wortgewandt oder wie schüchtern du bist. Wenn du diese Hoffnung wirklich lebst, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, dann werden Fragen kommen. Und das ist das Tolle, Petrus sagt ja in dem Fall nicht, geh überall hin und erzähl allen von Jesus, sondern er sagt, du lebst mit Jesus in dir. Und dann werden Leute merken, du hast eine Hoffnung und sie fragen dich. Das ist schon mal ein bisschen anders und entlastet doch sehr. Da kommt dann plötzlich die Frage, sag mal, warum gehst du eigentlich immer in den Gottesdienst? Oder was? Du liest wirklich in der Bibel? Sag mal, warum lachst du eigentlich nicht? Die Witze sind zwar schlüpfrig, aber doch nicht so schlecht, oder? Und es gibt auch mal Situationen, da darfst du ganz mutig über deinen Schatten springen und einfach zu jemandem, der dir gerade erzählt, was er durchmacht, sagen, du, ich werde für dich beten. Aber tu es dann auch. Und andere einzuladen, das ist ein richtig guter Schritt. Hier zu uns in den Gottesdienst oder wenn wir im September unsere Bibelabende mit Ulrich Parzani haben werden, dann vielleicht dazu. Vielleicht überlegst du dir jetzt schon mal, wen du damit einladen möchtest. Ulrich Parzani ist ein Evangelist, ein Mensch, der das Evangelium oft so erklären kann, dass es wirklich Menschen auch in ihrem Lebenszentrum trifft. Deine unaufdringliche Einladung kann dann auch der erste Schritt für weitere Gespräche sein, wenn dein Gegenüber das möchte. Das Chaos setzt sich fort. So, schauen wir also mal, was wir von Paulus lernen können für uns heute. Ich habe 3 Punkte mitgebracht und wie immer für Ihre Nerven die Informationen, sie werden auch wie immer kürzer, also der erste ist der längste. Erstens, jede Weltanschauung hat ihre Schwächen. Jede Weltanschauung hat ihre Schwächen. Sehen Sie, als Paulus nach Athen kommt, betritt er das ehemalige geistige Zentrum der antiken Welt. Hier haben Sokrates und Platon und Aristoteles gelebt, ihre Schüler unterrichtet, ihre Bücher geschrieben. Sozusagen der Beginn der europäischen Geistesgeschichte. Hier war auch ein Zentrum der griechischen Religion und überall standen Götterstatuen und Tempel. Sehen Sie, die Athener hatten genug von allem. Die waren satt. Mit dem Evangelium unter dem Arm, also einem weiteren Gedankenspiel sozusagen unter dem Arm, musste Paulus sich wahrlich so fühlen, als wollte er Eulen nach Athen tragen. Der religiöse und philosophische Markt war übersättigt. Genau das ist die Situation heute. Die meisten Menschen, mit denen wir über den Glauben ins Gespräch kommen, leben prima ohne Gott. Sie brauchen ihn nicht. Punkt. Können wir ihn auch nicht einreden. Das empfinden sie so. Können wir 10-mal sagen, oh, ich glaube, du brauchst doch und du hast bestimmt... Nein, ich bin total glücklich. Also wenn du das brauchst, ja bitte, leb doch so. Aber du, ich bin total glücklich. Ich brauche keinen Gott. Leider ist es eben nicht so, dass die meisten dann begeistert sagen, oh, endlich erzählt mir jemand von Jesus. Aber was glauben die anderen eigentlich? Welche Hoffnung haben sie? Trägt das, was die anderen als ihr Weltbild haben, wirklich? Wie wäre das, wenn wir den Spieß einmal herumdrehen? In unserer Kultur sind wir gewohnt, dass unser Glaube in Frage gestellt wird. Der ist bekannt, der wird vertreten, nicht wahr? Da bekennt man sich dazu und dann muss man sich plötzlich für alles verantworten, was so zum christlichen Glauben dazugehört. Aber drehen wir doch den Spieß mal rum und fragen den anderen, ganz interessiert, sag mal, was trägt dich? Was ist eigentlich die Hoffnung deines Lebens? Wofür lebst du? Was willst du eigentlich erreichen? Und wenn wir die Weltanschauung des anderen einmal in Frage stellen, dann könnte da eine Offenheit für ein echtes Gespräch entstehen. Paulus beobachtet die Athener und ihre Religion sehr genau in den wenigen Tagen, wo er dort ist. Und er bemerkt einen Altar, auf dem einem unbekannten Gott geopfert wird. Also ganz ehrlich gesagt, wissen die Athener, die so unendlich viele Götter angebetet haben, nicht, ob sie wirklich alle kennen, die für ihr Leben entscheidend sein könnten. Vielleicht gibt es ja einen, der für irgendeinen Bereich meines Lebens zuständig ist und den ich noch nicht kenne. Manche mögen aus Unzufriedenheit auf diesem Altar geopfert haben, weil sie gemerkt haben, die anderen Götter, denen ich bisher geopfert habe, sie helfen nicht, sie reden nicht, es passiert nichts in meinem Leben. Aber manche vielleicht auch aus der Angst heraus, dass sie den einen Gott vielleicht vergessen könnten und dass er ihnen zornig übel in ihrem Leben mitspielt. Mir fällt das bei Trauergesprächen oft auf. Da leben Menschen ganz diesseits orientiert, als gäbe es kein Jenseits. Sie glauben nur das, was sie sehen und sind handfeste Materialisten. Es gibt kein Danach und keine Verantwortung vor Gott oder irgendeiner moralischen Instanz. Aber wenn sie dann in Trauer sind und einen Menschen verloren haben, dann trägt dieses Weltbild gar nicht. Irgendwo sagen sie, muss doch dieser geliebte Mensch jetzt sein. Und dann werden Lieder gespielt auf der Beerdigung, wie einmal sehen wir uns wieder. Sehen Sie, da könnte man jetzt sagen, das ist logisch in sich inkonsequent. Aber man könnte auch sagen, das ist wie der Altar für den unbekannten Gott. Hier hat dieses Weltbild offensichtlich eine Lücke und Schwäche. Irgendwie kann das doch noch nicht alles gewesen sein. Und sehen Sie, mich interessiert wirklich, was andere Menschen glauben. Das ist die Voraussetzung, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir müssen doch unseren Glauben nicht irgendwie die ganze Zeit gedanklich vor anderen verteidigen, sondern wir können fröhlich und ehrlich versuchen, mit den anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Und nachfragen, was glaubst du, was hoffst du? Ich glaube, jetzt habe ich das Skript dann wieder in der richtigen Reihenfolge. Was glaubst du, was hoffst du eigentlich? Was passiert nach dem Tod? Woher weißt du im Leben, was richtig ist und was du tun sollst? Hat dein Leben einen Sinn? Erzähl mir mal. Und schon sind wir mittendrin im Thema und es ist ein ehrliches Gespräch. Sehen Sie, nichts ist schlimmer, als von Christen in einem Gespräch nur angepredigt zu werden, wenn Christen sozusagen ihre Botschaft endlich loswerden wollen. Jesus ist jedem als Original begegnet. Nikodemus, dem Schriftgelehrten, erklärte das Evangelium ganz anders als der Frau am Jakobsbrunnen. Ganz persönlich, mitten in das konkrete Leben hinein. Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen einer gewonnenen Diskussion und einem berührten Herzen. Manche von uns, die sich ihrer intellektuellen Schärfe rühmen, gewinnen gerne Diskussionen, aber verlieren damit Menschen. Du kannst eine Diskussion glorreich gewinnen und verlierst den Menschen, der in deinem Sieg Jesus nicht begegnet. Und du kannst eine Diskussion scheinbar verlieren, weil du nicht perfekt geantwortet hast und dich danach grämst und grübelst und sagst, warum konnte ich nicht besser antworten? Und der andere hat aber in dem, wie du ihm begegnet bist, gespürt, da ist Liebe Jesu dahinter. Als Gott mit uns Gemeinschaft haben wollte, da hat er es nicht Traktate oder fromme Posts vom Himmel regnen lassen, sondern er ist in Jesus zu uns gekommen. Ganz persönlich zu dem einsamen Zachäus nach Hause. Zu Maria von Magdala in ihre dämonische Einsamkeit, zu Petrus auf das Boot eines Sünders und in das Haus der Trauer bei Jairus. Und so ist es bei Paulus auch. Er sucht das Gespräch, wo immer er die Menschen findet. Die einen in der Synagoge, die anderen auf dem Marktplatz. Und er spricht sie an, immer wieder, ganz persönlich. Und er weicht auch Streitgesprächen mit den Philosophen nicht aus. Das ist viel Kleinarbeit, viele vergebliche Anläufe. Viele Gespräche, die ergebnislos bleiben. Aber so kommt es, dass er am Ende dann sogar auf dem Areopag, auf der großen Versammlungsstätte, sprechen darf. Von einigen wird er als Gesprächspartner offensichtlich ernst genommen und sie nehmen ihn mit. Mir macht Paulus Mut, auch in einer Welt, die gar nicht aktiv nach Jesus fragt und die erstmal sagt, du, ich habe dich gar nicht darum gebeten, dass du mir was von Jesus erzählst, trotzdem dran zu bleiben. Zweitens. Sprich vom Wesentlichen. Es gibt Dinge, von denen Paulus nicht spricht. Und das ist wichtig. Er spricht nicht von dem, womit er das meiste an Verständnis und Wohlwollen gefunden hätte. Zum Beispiel spricht er nicht davon, dass die Christen einen revolutionären Lebensstil leben, bei dem Frauen und Männer und Sklaven und Herren und Griechen und Juden mit einem Mal gleichberechtigt und gemeinsam das Abendmahl und Gottesdienst feiern. Und dass sie auch noch Geld für die Bedürftigen sammeln. Er macht keine Werbung mit der Kirche. Dabei war das damals für viele hochattraktiv. Gerade viele Frauen in der Antike wurden vom christlichen Glauben so angezogen, weil sie darin eine Würde gefunden haben, die ihnen sonst diese Welt nicht bieten konnte. Viele Christen versuchen heute, die Kirche zu rechtfertigen. Wir machen doch viel Soziales, wir sind wichtig für den Zusammenhalt. Die Kirche zu verteidigen oder Werbung dafür zu machen, ist nicht unsere Aufgabe und führt nicht zum Ziel. Wir wollen nicht soziale und gesellschaftliche Akzeptanz. Wir wollen, dass Menschen Jesus dem Auferstandenen begegnen. Paulus, vielleicht haben Sie das im Ohr, wird ganz kurz zusammengefasst, was er die ganze Zeit auf dem Marktplatz, in der Synagoge und jeden Tag ständig sagt, kann man in zwei Worten zusammenfassen. Er verkündet die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Davon spricht er. Davon sprich auch du. Darum geht es. Wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. An Christus, den Sohn Gottes, der am Ostermorgen von den Toten auferweckt wurde. Er ist die Hoffnung, der in uns lebt. Paulus führt in seiner Ansprache auf dem Areopag die Zuhörer einen Weg von der Schöpfung bis hin zu Christus, dem Auferstandenen, der der Richter über unser Leben ist. Er führt die Zuhörer zum Zentrum des Glaubens. Sehen Sie, und dabei ist mir eins wichtig. Paulus und die anderen Apostel haben keine Definition des Glaubens, kein kleines Kompendium der Dogmatik, das sie mit sich rumtragen und wo sie nachschauen, wie muss ich es jetzt richtig eigentlich sagen. So wo manche von uns denken, oh ja, wie soll ich das erzählen? Das ist ganz einfach. Wann haben Sie das letzte Mal eine Geschichte aus Ihrem Leben jemandem erzählt? Also wer hat, sagen wir mal, in den letzten 4 Wochen irgendjemandem was davon erzählt, was ihm so am Tag passiert ist oder einfach eine Geschichte erzählt, was er erlebt hat? Darf ich mal, wer hat in den letzten 4 Wochen eine Geschichte erzählt? Irgendjemand berichtet zu Hause, haben Sie gar niemanden zu Hause, dem Sie was erzählen können, was Sie so erlebt haben oder sowas? Aha, ich merke doch. So, sehen Sie? Und damit sind wir mitten beim Thema. Paulus verwendet keine Kurzdogmatik, nichts, was er irgendwie ewig hätte studieren müssen, sondern er ist einfach jemand, der sich in der Bibel auskennt und die Bibel erzählen kann. Darum geht es. Und das ist das, was Menschen auch heute wollen. Menschen wollen wieder Teil einer Erzählung sein, in der es um etwas geht. Deswegen sind die Leute so begeistert von Filmen oder von Computerspielen mit richtig guter Story. Teil von einer großen Geschichte sein. Und genau das ist das, was Paulus ihnen sagt. Du bist Teil einer großartigen Geschichte. Und dann erzählt er ihnen sozusagen die Bibel in Kurzfassung. Das ist keine dogmatische Formulierung. Das kann jeder von uns mit seinen eigenen Worten. Bei Paulus auf dem Areopag hört sich das dann so an. Er sagt, also am Anfang hat Gott Himmel und Erde und den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Und er wollte, dass wir ihn in dieser Welt suchen. Dafür ist diese Welt da, um Gott zu begegnen. Aber stattdessen habt ihr Götterbilder gemacht. Ihr habt diesen Götterbildern gedient und sie angebetet. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Gott sieht in seiner Gnade über diese Zeit der Unkenntnis hinweg. Und jetzt ist die Zeit, wo ihr euer Leben ändern sollt. Jetzt glaubt an ihn. Denn Jesus, der Auferstandene, wird als der Richter wiederkommen und die Gerechtigkeit Gottes herstellen. Und dass Jesus wirklich diese Macht hat, das seht ihr an seiner Auferstehung. Das ist einfach eine kurze Erzählung einer Geschichte. Das kann jeder von uns. Zum Beispiel eine Geschichte erzählen, die uns in der Bibel gefällt. Dann erzählen sie irgendjemandem beim Glaubensgespräch, Mensch, weißt du, was mich total bewegt, ist die Geschichte von diesem Zachäus. Da ist einer, der sitzt auf dem Baum und schon sind sie mittendrin. Geschichten erzählen, das kann, bin ich mir ganz sicher, jeder von uns. Und Paulus? Paulus sucht dabei nicht die Zustimmung der Menschen und ihren Applaus, sonst würde er zum Beispiel nicht vom Gericht sprechen. Er sagt, Jesus kommt als Richter wieder, das ist nichts, was Menschen erfreut. Sondern er formuliert auch nicht so als antiker Rhetor, so wie das viele auf dem Areopag gemacht haben, dass die Leute über seine Redegabe staunen und danach sagen, Mensch, der Paulus, das ist einer von den besten Rednern. Nein, sondern er redet so, dass die, die ein offenes Herz dafür haben, hören können, dass Jesus sie liebt und dass er ihr Retter ist. Und deshalb kommt es nicht zum Applaus, sondern zur Spaltung. Haben Sie gemerkt, was dann passiert? Als Paulus bei der Auferstehung angelangt ist, wie reagieren die Leute? Auferstehung? Ist ja eine nette Geschichte, was du erzählst, Paulus. Komm, geh auch Hause. Will keiner wissen. Die Epikureer glauben, nach dem Tod ist alles aus. Die Stoiker glauben, die Weltgeschichte ist sowieso schon lang festgesetzt. Und wer hat das schon mal bei den antiken Göttern gehört, dass es Auferstehung gibt? Paulus war nett bis hierher. Hier trennen sich unsere Wege. Das ist das, was passiert. Paulus sucht nicht die Zustimmung der Menschen. Viele lachen ihn wegen dieser Auferstehung aus. Andere haben genug und vertagen das Thema, bis sie mal wieder Lust auf eine Diskussion haben. Aber Gott sei Dank endet der Bericht ja so. Einige Leute schlossen sich Paulus an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysus, der dem Areopag angehört, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Sehen Sie, ich will es mal ein bisschen krass so formulieren. Das Evangelium spaltet und rettet. Kirchliche Rede ist harmlos und bewirkt nichts. Das Evangelium spaltet und rettet. Kirchliche Rede ist harmlos und bewirkt nichts. Zuletzt und drittens, habe ein Herz für Gottes Ehre. Noch ein paar Gedanken zur Motivation, die Paulus hat und warum wir eigentlich von Jesus reden wollen oder sollen. Anstatt sich das schöne Athen anzuschauen, während er auf seine beiden jungen Mitarbeiter wartet und mal ein paar Tage auszuspannen, drängt es Paulus, von Jesus zu reden. Ist Ihnen aufgefallen, warum? War er in Rednerlaune? Nein. Paulus wartet in Athen auf Silas und Timotheus und die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Es gibt zwei ganz eng miteinander verbundene Motivationen bei Paulus, warum er Menschen von Jesus erzählt. Die erste formuliert er im 2. Korintherbrief so, wir hatten die Stelle letztlich, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Es ist die Liebe, die Christus ihm, Paulus, erwiesen hat. Und es ist die Liebe, mit der Jesus jedem einzelnen Menschen nachgeht und will, dass jeder gerettet wird. Es ist die letzte Seite, auch die werde ich finden. Das ist ja witzig, ist mir noch nie passiert, ne? Macht's auch mal interessant. Okay, so. Aber wie zwei Seiten einer Münze gehört dazu auch die andere Motivation. Das eine ist die Liebe Christi, die ihn drängt. Und die andere Motivation, Paulus brennt für die Ehre Gottes. Paulus brennt für die Ehre Gottes. Er sieht eine Stadt voller Götzenbilder. Die Menschen sind verirrt und haben sich von Gott abgewandt. Sie beten Götzen an statt des lebendigen Gottes, der sie doch geschaffen hat. Sie leben in Finsternis und Gottesferne. Und so sehr Gottes Erbarmen Paulus für diese Menschen ergreift, so sehr wird er auch vom Zorn Gottes erfüllt. Gott kann und will uns nicht den Götzen überlassen, die unser Leben am Ende nur zugrunde richten. Er ist ein eifersüchtiger Gott, sagt uns die Bibel, der darüber wacht, dass ihm allein alle Ehre gebührt. Und das ist gut so für uns. Nur so ist unser Heil und unser Glück möglich. Wo andere und anderes die Ehre bekommen, die Gott allein gebührt, dort wird Leben zerstört und werden wir von Gott getrennt. Wir haben es vorhin als Zuspruch gehört. Gott sagt, ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wer die Menschen liebt und wer für Gottes Ehre brennt, der kann am Ende nicht mehr anders, als von Jesus zu erzählen. So gut er es eben kann. So gut er es eben kann. Und dabei kommt es nicht darauf an, was du für einen Schulabschluss hast oder was für eine beliebte Person du bist. Wenn Dionysos und Damaris zum Glauben kommen, dann war das Gottes Werk und nicht das des Paulus. Paulus selbst wusste das nur zu genau. Sehen Sie, zwei der wichtigsten Evangelisten in meinem Leben, die meinen Glauben geprägt und ermöglicht haben, waren eine alte, einfache, verwitwete Hausfrau und ein lediger, angestellter Elektriker. Es gibt keine Menschen, für die ich größere Hochachtung habe. Gott sucht dich als Zeugen und als Boten. Denn ohne ihn können wir sowieso nichts tun. So möchte ich mit Psalm 115 enden, wo es heißt: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Amen.